Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke wollen wir uns mit einem Themenkomplex befassen, über den wir eher weniger wissen als mehr. Über den wir also viel öfter sagen müssen, wir wissen es nicht. Oder jedenfalls noch nicht. Und schon mit der Bezeichnung dieses Komplexes tue ich mich schwer. Ich habe ihn Denken und Verhalten genannt, bin mir aber zugleich im Klaren darüber, dass ich heute nur einen ganz kleinen Teil dieses so beschriebenen Komplexes behandeln kann. Daher wollen wir mehr mit Fragen anfangen als mit Erkenntnissen.
Die Frage 1 in diesem Komplex lautet: Wie macht unser Gehirn aus einem Wort oder noch allgemeiner, wie macht unser Gehirn aus einer Folge von Geräuschen, die wir vielleicht unter dem Strich als Wort bezeichnen, eine Information? Dieselbe Frage kann man ja auch für das Lesen stellen. Wie macht das Gehirn aus geheimnisvollen Zeichen auf dem Papier ein Wort? Nun, die erste Annahme besteht wohl darin, dass das Gehirn sowohl die Geräusche als auch die Zeichen nicht für sich wahrnimmt, sondern in einem Zusammenhang, vielleicht kann man sagen als Muster. Diese Annahme hat jetzt eine Arbeitsgruppe um Ziff Williams von der Harvard Medical School bestätigt gefunden und in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Um das zu verifizieren, wurden 13 Personen verschiedene Sätze und Geschichten vorgelesen. Diese Personen hörten also diese Sätze und Geschichten. Und gleichzeitig wurde mit Mikroelektroden die Aktivität einzelner Gehirnzellen erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass die Zellen nicht bloß die Bedeutung von Wörtern in Echtzeit erfassen, sondern die Zellaktivität auch gemäß vorher erfasster Bedeutungsmuster anpassen. Anders gesagt, die Bedeutung von Wörtern ist im Gehirn mit individuellen Nervenzellen verknüpft. Diese Zellen reagieren selektiv auf Wörter mit bestimmten Bedeutungen. Aber sie tun das nicht immer gleich, sondern abhängig von dem Kontext, in dem diese Wörter auftauchen. Bekannt war bisher, dass ein Netzwerk auch aus sprachselektiven Regionen Wörter ihren Bedeutungen zuordnet und sie ebenfalls bedeutungshaltigen Phrasen und Sätzen zusammensetzt. Wie das aus der Ebene der Nervenzellen passiert, darüber weiß man wenig. Das Team um Williams nutzte Gitter aus Mikroelektroden und sogenannte Neuropixel, die die Aktivität hunderter Neuronen messen können, während die Versuchspersonen jeweils rund 130 gesprochene Sätze hörten. Zur Kontrolle wurde getestet, wie das Gehirn auf Wortlisten ohne inneren Zusammenhang und auf Unsinnswörter reagierte. Dabei zeigte sich, dass einzelne Neuronen spezifisch auf bestimmte Typen von Bedeutungen reagierten, zum Beispiel Begriffe für Aktivitäten oder Emotionen. Dadurch aktivierten verwandte Begriffe ähnliche Gruppen von Nervenzellen. Sehr unterschiedliche Begriffe verursachten dagegen unterschiedliche Muster. Außerdem konnten die Forschenden auf diese Weise auch beobachten, wie die Bedeutung von einem Wort ausgehend durch das Gehirn wanderte. So konnten die Forschenden anhand der Aktivität von Nervenzellen erkennen, wovon der Satz, den der Proband hörte, handelte. Daraus schloss das Team, dass die Bedeutung tatsächlich auf der Ebene individueller Nervenzellen erzeugt wird. Nun weiß man zwar, dass bei der Erzeugung von Bedeutung auch andere Gehirnbereiche beteiligt sind. Wie das Zusammenspiel dieser verschiedenen Gehirnareale funktioniert, weiß man jedoch noch nicht.
Wie aber werden diese Muster gebildet? Wie legt das Gehirn diese Erinnerungen ab, um sie im richtigen Zeitpunkt und bei dem richtigen Reiz wieder auf- und abrufen zu können? Dieser Frage sind natürlich nicht nur, aber auch Forschende der Universität Basel nachgegangen und haben ihre Erkenntnisse jetzt im Fachjournal Science veröffentlicht. Dank der Fähigkeit, Erfahrungen als Erinnerungen zu speichern, können wir aus der Vergangenheit lernen und so auf neue Situationen angemessen reagieren. Da sich die Welt um uns herum stetig ändert, dürfen Erinnerungen nicht einfach ein Archiv der guten alten Zeit sein. Vielmehr müssen sie dynamisch sein, sich im Laufe der Zeit verändern und an neue Umstände anpassen. Nur so helfen sie uns, die Zukunft besser einzuschätzen und uns adäquat zu verhalten. Wie Erinnerungen gespeichert und trotzdem dynamisch bleiben, ist bis heute nahezu unbekannt. Das Team von Professor Dr. Flavio Donato am Biozentrum der Universität Basel erforscht, wie Erinnerungen in unserem Gehirn angelegt werden und wie sie sich im Laufe des Lebens verändern. Die Forschenden haben herausgefunden, dass im Hippocampus, einer Hirnregion, die für das Lernen verantwortlich ist, ein einziges Ereignis parallel in mindestens 3 verschiedenen Gruppen von Neuronen gespeichert wird. Diese Neuronen entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Embryonalentwicklung. Und das wirkt sich auf die Art der Speicherung signifikant aus, hat wohl auch jeweils für sich eine gesonderte Bedeutung. Neuronen, die früh in der Entwicklung entstehen, speichern ein Ereignis langfristig. Ihre Gedächtniskopie ist anfangs so schwach, dass sie nicht vom Gehirn abgerufen werden kann. Im Laufe der Zeit wird die gespeicherte Erinnerung jedoch immer stärker. Auch beim Menschen würde das Gehirn erst nach einiger Zeit auf diese Kopie zugreifen können. Im Gegensatz dazu ist die Gedächtniskopie desselben Ereignisses, die von den spät entwickelten Neuronen erstellt wird, anfangs sehr stark, verblasst aber mit der Zeit, sodass das Gehirn auf diese Kopie nach längerer Zeit nicht mehr zugreifen kann. Bei einer dritten Gruppe von Neuronen, die zeitlich zwischen den frühen und späten Neuronen gebildet werden, ist die angelegte Kopie fast gleichbleibend stabil. Die 3 unterschiedlichen Erinnerungskopien unterscheiden sich vor allem darin, wie leicht sie sich verändern lassen bzw. an neue Erfahrungen der Umwelt angepasst werden können. Erinnerungen, die von den späten Neuronen nur kurz gespeichert werden, sind sehr formbar und können umgeschrieben werden. Das bedeutet also, wenn wir kurz nach einem Erlebnis wieder daran denken, werden die späten Neuronen aktiv und integrieren neue Informationen in die ursprüngliche Erinnerung. Erinnern wir uns hingegen erst nach langer Zeit an dieses Ereignis, rufen die frühen Neuronen ihre Erinnerungskopie hervor, die jedoch kaum mehr veränderbar ist. Wie dynamisch Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden, ist einmal mehr ein Beweis für die Plastizität des Gehirns und seine enorme Gedächtniskapazität, sagt die Erstautorin der Studie, Wilde Quaim. Das Verständnis darüber, wie Erinnerungen gespeichert und verändert werden, könnte eines Tages auch dazu beitragen, ungewünschte Erinnerungen, die unser Leben beeinträchtigen, abzuschwächen oder verloren geglaubte Erinnerungen wieder hervorzuholen.
Unser dritter Blickwinkel gilt der Frage, wie man das Denken generell oder wie man vor allem auch wissenschaftliches Denken lernt. Denn in einer wissensbasierten und orientierten Gesellschaft ist wissenschaftliches Denken unverzichtbar. Aber wie und wo lernt man wissenschaftliches Denken? Bisher hat man angenommen, dass wissenschaftliches Denken primär in den Bildungseinrichtungen vermittelt wird. Ob das so zutrifft, hat Christopher Osterhaus, Juniorprofessor für Entwicklungspsychologie im Handlungsfeld Schule an der Universität Vechta zu erforschen begonnen, weil er in früheren Studien festgestellt hatte, dass einige Kinder schon in jungen Jahren sehr gut im wissenschaftlichen Denken sind, während andere mehr Mühe damit haben. Osterhaus hat daher zu erforschen versucht, welchen Einfluss Eltern auf dieses Denken ihrer Kinder haben. Dazu hat er über den langen Zeitraum von 5 Jahren 161 Grundschulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren untersucht. Jährlich wurden die Kinder auf ihre wissenschaftlichen Denkfähigkeiten sowie ihre Sprachkompetenz und Intelligenz getestet. Gleichzeitig wurden zentrale Merkmale der Familien erfasst, wie das Bildungsniveau der Erziehungsberechtigten, ihr sozioökonomischer Status sowie relevante Überzeugungen und Einstellungen. Dabei stellte sich heraus, dass die Vorstellungen der Eltern über Wissen, was sie beispielsweise von Wissenschaft halten und was ein Mensch ihrer Meinung nach überhaupt wissen kann, sich darauf auswirken, wie gut ihre Kinder wissenschaftlich denken. Dabei ließ sich sogar noch belegen, dass die elterlichen Überzeugungen einen Einfluss hatten, wenn die Bildung der Eltern und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt wurden.
Was uns wirklich überrascht hat, so Osterhaus, war die langanhaltende Wirkung der elterlichen Einstellungen. Kinder, deren Eltern ein Verständnis davon hatten, dass sich Wissen ändern kann und dass es abhängig ist von sozialen und kulturellen Bedingungen, waren nicht nur vor Eintritt in die Schule besser, sondern zeigten über den gesamten Zeitraum der Studie hinweg eine bessere Entwicklung beim wissenschaftlichen Denken im Vergleich zu ihren Altersgenossen aus Familien mit weniger unterstützenden Einstellungen. Dies deutet darauf hin, dass die Schule nicht in dem Maß ausgleichend zum Elternhaus wirkt, wie allgemein angenommen wird. Die Effekte der elterlichen Einstellungen auf das wissenschaftliche Denken werden durch schulische Einflüsse nicht vollständig ausgeglichen.
Die Studie zeigt nach Osterhaus deutlich, dass es nicht allein darum geht, was Kinder in der Schule lernen. Ein unterstützendes Umfeld könnte so besonders beim wissenschaftlichen Denken entscheidend sein, indem das wissenschaftliche Entdecken zu Hause fördert und somit die wissenschaftlichen Denkfähigkeiten der Kinder erheblich stärkt. Je bewusster sich Eltern und Betreuende über ihren jeweiligen Einfluss seien, umso besser könnten sie aktiv zur Entwicklung ihres Kindes beitragen. Langfristig zielt diese Forschung darauf ab, Bildungspraktiken und Förderprogramme zu optimieren, die die wissenschaftlichen Denkfähigkeiten von Kindern stärken sollen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass die Studie auf Kinder in Deutschland ausgerichtet sei. Das könnte bedeuten, dass die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf andere kulturelle und sozioökonomische Kontexte übertragbar seien. Um diese Frage zu klären, plant Osterhaus in Zusammenarbeit mit der Universität Kagoshima, einer Partnerinstitution der Universität Vechta, bereits eine Studie mit japanischen Grundschulkindern. Ziel ist es herauszufinden, ob ähnliche Ergebnisse auch in anderen kulturellen Umgebungen auftreten.
In einem vierten Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man einen Bildungsabschluss oder die Voraussetzungen für eine Bildung für bestimmte Berufe eventuell besser messen kann, als das früher möglich war. In diesem Beispiel hier für den medizinischen Beruf.
Wer ist ein guter Arzt oder eine gute Ärztin? Aus Patientensicht ist neben dem Fachwissen auch der soziale Umgang und eine gute Kommunikation wichtig. Wenn im Ärztegespräch die Folgen einer schweren Erkrankung und Möglichkeiten zur Therapie besprochen werden, erwarten Betroffene guten medizinischen Rat genauso wie ein zugewandtes, sensibles und wohlwollendes Gegenüber. Kommunikationstrainings im Medizinstudium können die sogenannten sozialen Fähigkeiten angehender Ärztinnen und Ärzte zwar verbessern, ein Teil bleibt aber primäre Begabung. An der Medizinischen Fakultät Heidelberg, der Universität Heidelberg, soll die sozialkommunikative Eignung für den Arztberuf deswegen über eine zusätzliche Auswahlquote bereits bei der Studienplatzvergabe berücksichtigt werden. Für diesen Zweck hat die Koordinierungsstelle für Auswahlverfahren, HITEST, an der Medizinischen Fakultät Heidelberg den Test Interaktionelle Kompetenzen Medizin, IKM, entwickelt. Der IKM ergänzt bestehende medizinisch-fachliche Eignungstests im Vergabeverfahren für Medizinstudienplätze in Heidelberg. Eine Forschungsgruppe von HITEST hat den IKM wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse hat das Team nun im Fachmagazin Advances in Health Science Education veröffentlicht.
Im IKM müssen Bewerberinnen und Bewerber für einen Medizinstudienplatz typische kommunikative Herausforderungen des ärztlichen Alltags bestehen. So diskutieren sie etwa mit erfahrenen Schauspielpatientinnen und Patienten über gesundheitsgefährdende Lebensstile, die dringend geändert werden müssen. Die Szenen werden auf Video festgehalten und von geschulten Prüfungsteams bewertet. Um den IKM zu testen, ließ eine Forschungsgruppe von HITEST 2021 70 Heidelberger Studienanfängerinnen und Anfänger freiwillig am IKM teilnehmen und wertete die Ergebnisse aus. Sie verglichen unter anderem die Prüfungsergebnisse mit der individuellen Wahrnehmung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Dabei zeigte sich, von Teilnehmenden, die im IKM sehr gut bewertet wurden, fühlten sich die Schauspielpatientinnen und Patienten auch besonders gut betreut. Zitat: Unsere Schauspielpatienten können ärztliches Verhalten gut beurteilen, denn sie haben schon an zahlreichen vergleichbaren Simulationen teilgenommen. Dass ihre Einschätzung mit dem Ergebnis des IKM-Tests so gut übereinstimmt, ist daher ein wichtiges Indiz für die Güte unseres Tests, sagt Professorin Dr. Sabine Herperz, ärztliche Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg und bis 2023 Studiendekanin an der Medizinischen Fakultät Heidelberg sowie Letztautorin der Studie. An der Medizinischen Fakultät Heidelberg helfen Schauspielpatientinnen und Patienten schon seit vielen Jahren in der Lehre und bei Prüfungen während des Medizinstudiums.
Die Forschungsgruppe fand auch heraus, dass die sozialen Kompetenz mit längerer Berufserfahrung steigt. Teilnehmende, die bereits mehr als 6 Monate im Gesundheitsbereich gearbeitet hatten, zeigten etwas bessere Ergebnisse. Wer gut im IKM abschneidet, bringt also praxisrelevante, soziale und kommunikative Fähigkeiten mit, auf die im Studium gut aufgebaut werden kann, erklärt Dr. Dorothee Amelung von der Koordinierungsstelle HITEST und Erstautorin der Studie. Zudem vergleichen die Forschenden die Ergebnisse des IKM mit denen des ebenfalls durchgeführten medizinisch-fachlichen Eignungstests, dem Test für medizinische Studiengänge, TMS. Hier zeigte sich kein Zusammenhang. Das bedeutet, dass wir mit dem IKM Kompetenzen für die ärztliche Praxis testen, die unabhängig sind von der medizinisch-fachlichen Eignung, ergänzt Dr. Leonie Fleck, Wissenschaftlerin bei HITEST und ebenfalls Erstautorin der Studie. Zusammengenommen bewerten die Forschenden die Ergebnisse als ersten wichtigen Schritt für eine Validierung des IKM.
Mit dieser Studie sind wir dem Ziel eines wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahrens, das die Eignung zur Tätigkeit als Ärztin oder Arzt ganzheitlich berücksichtigt, einen großen Schritt näher gekommen, sagt Professor Dr. Hans-Christoph Friedrich, Studiendekan an der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Und das Zitat geht weiter: Medizinstudienplätze werden immer begrenzt bleiben. Aus Patientensicht ist es wichtig, dass wir bei der Auswahl der Studierenden zuverlässig Personen identifizieren, die später gut, gerne und für möglichst weite Teile ihres Berufslebens als Ärztinnen und Ärzte praktisch tätig sind. Besonders im Hinblick auf unsere alternde Gesellschaft und den zunehmenden Fachkräftemangel ist das ein wichtiger Beitrag, um die medizinische Versorgung in Deutschland zu sichern, so Friedrich. In kommenden Studien wollen die Forscherinnen und Forscher von HITEST verfolgen, wie sich Teilnehmende des IKM während und nach dem Studium entwickeln. Seit dem Wintersemester 2023/24 werden jeweils 5% der Studienplätze an der Medizinischen Fakultät Heidelberg nach Vorauswahl über den TMS durch den IKM vergeben. Zitat: Langfristig brauchen wir ein einheitliches Testverfahren, das begleitend mit dem TMS an verschiedenen Fakultäten eingesetzt werden kann. Der IKM ist ein guter Anwärter dafür, sagt Friedrich. Die Pressemitteilung ist verfügbar unter der Internetadresse ikm-info.org.